HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Neu-Delhi ist eine total verrückte Stadt. Hier verändert sich alles unglaublich schnell.
Delhi is a crazy place. Things are just changing at such a rapid pace.
Die Kohle sichert unser Überleben. Sie ernährt unsere Kinder. Die Luft hier macht krank. Aber es gibt keine andere Arbeit für Menschen wie uns.
Persönlich kenne ich sehr wenige Leute, die Goethe gelesen haben. Also wie man Goethe sagt, die Aussprache ist auch schon etwas Fremdes.
Why do you need to have warriors?
Warum schon braucht man Krieger in einer Demokratie? Was machen diese Krieger? Sie attackieren indische Bürger. Was denn sonst?
What are these warriors doing? They're attacking citizens, your own citizens.
Basically we have the most beautiful designing stuff over here. And there are cafes, there are lounges.
Hier gibt es die besten Designer, die besten Bars und die besten Dachterrassen. Und die Menschen hier sind offen und liberal.
We have opening ideas, like open minds, yes. You'll find it one of the most liberate places in Delhi.
Ja, also wer als Tourist nach Delhi reist, der muss ganz schön robuste Nerven haben. Wer dort lebt und arbeitet, erst recht. Die indische Hauptstadt mit ihrem irren Verkehr und der schlechten Luft, die verlangt den Menschen alles ab. Im vergangenen Frühjahr hatte die indische Regierung deshalb Fahrverbote beschlossen, was nicht nur Reisende, sondern auch den grünen Oberbürgermeister von Stuttgart interessieren dürfte. An welchen Modellen der Mobilität tüfteln eigentlich die Stadtväter von Delhi? Gibt es außer Fahrverboten noch andere Optionen? Zum Beispiel den Aufbau neuer urbaner Lebensräume, den bislang nur auf dem Papier existierenden Smart Cities? In einem Land, in dem jeden Monat mehr als 1 Million Menschen geboren werden. Die Städte sind die Labore der Zukunft. Und deshalb macht der Tag auf Weltreise heute halt in Delhi. Allerdings tun wir das mit einem kleinen akustischen Umweg über Mumbai. Dort steht eines der berühmtesten Hotels des Landes, wo in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sehr elegante Gäste zu diesem hinreißenden Foxtrott tanzten.
Taj Mahal, India's mystic shrine. Taj Mahal, Taj Mahal, film of love divine. In all your grandeur there you stand alone, guarding a secret of your own. Oh, Taj Mahal, you fill us with amazement. We all gaze with wonder on you.
Das macht erstmal Spaß, dieser Taj Mahal-Foxtrott, den wir hier im Ohr haben. Und so fahren wir ins Zentrum von Delhi. Was wir dann aber sehen, ist eine Stadt, die jeden deutschen Oberbürgermeister in den Wahnsinn treiben würde. Ist eine solche Stadt, wie sie der indische Autor Rana Dasgupta beschreibt, überhaupt regierbar?
Die Autos herrschen zwar unumschränkt, befördern aber noch nicht einmal 20% der Teilnehmer am Straßenverkehr. Die allermeisten fahren mit Autorikschas, mit dem Bus oder mit Motorrollern. Und ein nicht geringer Teil bewegt sich per Rad oder zu Fuß auf den überfüllten Straßen. Diese Menschen gehören ganz überwiegend den unteren Einkommensschichten an und die Autofahrer nehmen kaum Rücksicht auf sie. Deshalb entfällt auf sie der größte Teil von Delhis eindrucksvoller Bilanz an Verkehrstoten. Die Fahrzeuge krachen zwar pausenlos ineinander, fahren aber selten so schnell, dass die Insassen ernstlich Schaden nehmen. Viel größer sind die Schäden dagegen bei denen, die sich ungepanzert diesen Blechlawinen aussetzen müssen. Und für tausende Einwohner Delhis sind diese Straßen nicht einfach nur Verkehrswege, sondern ihr Zuhause. Und ihre Körper sind nie weit von bewegten Fahrzeugen entfernt. Zu dieser Abendstunde kann ich schon sehen, wie sie sich an ihren Schlafplätzen niederlassen. Da sind die Scharen von Erschließungs- und Sanierungsflüchtlingen, die ein relativ stabiles Leben geführt haben, bis sie von den neuen Fabriken und Wohnanlagen des indischen Booms vertrieben wurden. Da sind die Hilfsarbeiter und Pilger, die in die Stadt gekommen sind, um hier ihren Geschäften nachzugehen und wieder zu verschwinden. Und da sind diejenigen, die so mittellos und entwurzelt sind, dass sie es nicht einmal geschafft haben, die Bestandteile eines Zeltes für sich zusammenzubauen. Sie schlafen hier, im wandernden Gleißen der Scheinwerfer, den Kopf unter ihre Decke gezogen.
Und in dieser Stadt lebt und arbeitet unser Korrespondent Jürgen Webermann. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Feinstaub, Fahrverbote. Das wird bei uns wegen des Dieselskandals um manipulierte Abgaswerte heftig debattiert. In Delhi gab es im vergangenen Frühjahr Fahrverbote. Welche Erfahrungen hat man damit gemacht?
Also es hat jetzt nicht so viel gebracht, außer dass die Straßen und auch für mich der Arbeitsweg ein bisschen angenehmer waren. Nicht ganz so viele Staus, nicht ganz so verstopft alles. Man hatte dann einfach gesagt, diejenigen, die eben deren Nummernschilder auf geraden Zahlen enden, dürfen an dem einen Tag nicht fahren, am anderen Tag dann halt diejenigen mit den ungeraden Zahlen auf den Nummernschildern. Aber die Werte, die Feinstaubwerte hat das nicht wirklich runtergebracht. Das liegt auch daran, dass zum Beispiel im Umkreis von Neu-Delhi in den Bundesstaaten, die hier drumherum liegen, regelmäßig auch Felder abgebrannt werden, dass der Wind weht natürlich diesen Rauch tatsächlich auch in die Stadt, und wenn es dann hier windstill wird, dann bleibt er hier wie gefangen. Das liegt aber auch daran, dass es hier Kohlekraftwerke gibt, die auch Emissionen in die Luft blasen, dass gerade im Winter aber auch die vielen Leute, die Rana Dasgupta auch in seinem Buch angesprochen hat, die eben auf der Straße leben, sich ja abends, wenn es hier kalt wird, im Winter wird es schon mal sehr kalt, 2-3 Grad in der Nacht, irgendwie warm halten müssen. Das machen die mit Feuer, und weil es wenig Holz gibt zum Verfeuern, nehmen sie häufig Plastikmüll, den gibt es hier reichlich, und das trägt dann eben auch zum Smog dabei.
Und wie bewegen Sie sich in der Stadt? Trauen Sie sich aufs Fahrrad?
Ich fahre ehrlich gesagt Roller, und das ist ein Abenteuer für sich. Also man muss ein bisschen die Anarchie hier auf der Straße annehmen und wirklich jede kleine Lücke in den Straßen suchen und auch extrem dreist sein. Das Lustige ist, wenn man selber gegen Verkehrsregeln verstößt, es regt sich hier niemand drüber auf. Es funktioniert irgendwie, und ich halte es auch für nicht so extrem gefährlich, weil wegen der ganzen Staus die Durchschnittsgeschwindigkeit sehr gering ist.
Das würden wir gerne sehen, aber wir stellen uns vor, dass es trotz allem Chaos auch Spaß macht. In einer Stadt, die dennoch eine der meisten verschmutzten Städte der Welt ist. Bei uns hat gerade die Deutsche Umwelthilfe in Stuttgart gerichtlich ein Fahrverbot für Dieselautos eingefordert. Außerdem die Nachbesserung des Luftreinhalteplans für Stuttgart. Jetzt wollen wir nicht beide Städte vergleichen, das kann man auch gar nicht. Aber wir gucken, gibt's in Delhi Gruppen aus der Zivilbevölkerung, Nichtregierungsorganisationen beispielsweise, die auch versuchen, die indische Politik zum Handeln zu zwingen?
Ja, diese Gruppen gibt es definitiv, und sie artikulieren sich auch sehr, sehr prominent. Das heißt, gerade die englischsprachigen Zeitungen hier in der Stadt nehmen dann auch gerne das auf, was diese Gruppen dann auch an Statistiken beispielsweise mit einbringen, die dann auch Luftmessstationen aufbauen. Da wird auch Druck aufgebaut, führt beispielsweise dann dazu, dass es mehr Luftmessstationen gibt, dass man also besser auch nachvollziehen kann, wo das Problem jetzt tatsächlich liegt. Manche Gruppen gehen auch vor Gericht. Auch hier gab es teilweise ein Fahrverbot oder ein Zulassungsverbot für neue Dieselautos. Das hat dann aber auch die hier ebenso mächtige Autoindustrie, übrigens angeführt damals von Daimler-Benz, wieder gekippt durch einen ganz miesen Kompromiss. Da hat man gesagt, okay, dann wird halt 1% des Verkaufspreises wird dann halt abgetreten für so eine Art grüne Steuer, und das wird dann halt irgendwie in die Luftreinhaltung gesteckt, dieses Geld. Das heißt, so richtig kommt man da nicht wirklich voran, und jeden Winter fragt man sich auf neue, wird das jetzt besser werden hier? Aber bisher gab es noch keine wirklichen Ergebnisse. Die Zeitungen sind voll davon. Jeden Tag gibt es hier Messberichte von den Luftmessstationen. Aber das politische Handeln ist noch nicht so richtig da. Liegt auch daran, dass vielleicht auf Stadtebene, auf Länderebene und auf Bundesebene, wenn man so will, also Zentralstaatsebene, 16 Behörden mit diesem Thema beschäftigt sind.
Ich höre mit Interesse, dass deutsche Autobauer auch in Indien Einfluss haben. Wie geht das denn?
Naja, deutsche Autobauer verkaufen hier ziemlich viele Geländewagen beispielsweise. Es ist ja so, dass es in Indien immer mehr Millionäre und reiche Leute gibt. Die stecken das Geld sehr, sehr gerne in dicke Autos, um natürlich auch zu zeigen, dass sie Geld haben. Das ist ein gutes Geschäft, gerade was die Oberklassewagen angeht. Und da sind eben deutsche Autobauer natürlich weit vorne. Und da haben sie natürlich auch einen gewissen Einfluss.
Aber Indien hat ja schon verstanden, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun. Das hat ja auch mit Luftverschmutzung zu tun. Und Indien hat deshalb das Pariser Abkommen unterzeichnet, den internationalen Klimavertrag. Was tut denn Indien konkret, um ein verlässlicher Partner zu sein?
Also konkret investiert Indien sehr stark in erneuerbare Energien. Hier entstehen teilweise weltgrößte Solar- oder auch Windparks. Es werden, so einfach das jetzt klingt, aber es werden Millionen Bäume gepflanzt derzeit, um auch etwas fürs Klima zu tun. Man will mittelfristig auch aus dem Klimakiller Kohle herauskommen. Indien ist sehr stark abhängig von Kohle und von Kohlekraftwerken. Das Problem ist natürlich hier, dass die Stromversorgung noch sehr rudimentär ist. Auch wir in Delhi haben sehr, sehr viele Stromausfälle. Also so schnell geht das dann alles nicht. Aber tatsächlich, die Ziele sind sehr, sehr hoch gesteckt, wie übrigens auch viele Ziele hier, was das Wirtschaftswachstum angeht und Ähnliches. Man hat immer so ein bisschen die Zweifel, ob diese Ziele dann auch in dem Zeitrahmen erreicht werden können. Im Jahr 2030 will Indien anfangen, tatsächlich weniger CO2 zu emittieren, als es das jetzt tut.
Sie hören H2, der Tag auf Weltreise. Heute sind wir in Delhi, in einer Metropole, die rasant wächst, die aber auch kleine Oasen der Ruhe bietet, und zwar mitten in der Stadt. Eine solche Oase ist das Goethe-Institut. Allerdings steht am Eingang ein ganz anderer Name, was Besucher erst einmal irritiert, wie Silke Dietrich berichtet.
An einer ruhigen Seitenstraße liegt das Deutsche Institut, umgeben von grünen Palmen, in der Innenstadt von Neu-Delhi. Draußen am Eingang steht in großen Buchstaben geschrieben, Max Müller Bhavan. Das sei ein sehr altes Schild, sagt der Leiter des Instituts, Heiko Sievers.
Wir sind in der Tat seit ein paar Jahren eigentlich sehr daran interessiert gewesen, dass wir wie überall sonst auch auf der Welt als Goethe-Institut wahrgenommen werden. Aber der Name Max Müller Bhavan hat sich hier so eingebürgert. Goethe hat wohl gesagt, kennt kein Mensch, aber Max Müller weiß jeder, wer das ist. Bhavan heißt Zentrum oder Haus, also sollten die Max Müller Bhavan heißen. Und Goethe-Institut war dann irgendwie so am Rande.
Max Müller, ein geläufiger Name, aber wer soll dieser Mann sein, den die Inder so schätzen und den wohl kaum ein Deutscher kennen dürfte? Friedrich Max Müller wurde im Jahre 1823 in Dessau geboren. In Leipzig studierte er Philologie und Philosophie, wobei er sich vor allem auch mit Sanskrit beschäftigte. Sanskrit, das ist eine altindische Sprache, die bereits 1200 Jahre vor Christi Geburt genutzt wurde. Zahlreiche religiöse Schriften des Hinduismus sind darin überliefert. Max Müller sei zu seiner Zeit unter den europäischen Intellektuellen ein Pionier gewesen, der die gemeinsamen Spuren der indischen und europäischen Zivilisation verfolgte, sagt Heiko Sievers.
Zu einer Zeit, wo in Deutschland oder Europa man sich sehr stark mit Sanskrit beschäftigte und so anfing zu verstehen, wie diese Sprachfamilien zusammenhängen und wo man auch eine große Ehrfurcht hatte vor dem Alter dieser Schriften und der Weisheit, die da vermittelt wurde.
Max Müller hat im Laufe seines Lebens eine monumentale 50-bändige Buchreihe rausgebracht, in der er die wichtigsten heiligen Texte aus dem Sanskrit ins Englische hatte übersetzen lassen. Für die Inder ein unschätzbarer Wert, sagt Heiko Sievers.
Dadurch ist er hier frühzeitig bekannt geworden und gewürdigt worden als jemand, der mehr für die indische Kultur- und Philosophiegeschichte getan hat als viele andere und vor allen Dingen, der auch die Bedeutung und die Wertschätzung der indischen Kultur nach Europa getragen hat.
Dabei war Max Müller Zeit seines Lebens nie selber in Indien. Er ging nach Großbritannien. Dort unterrichtete er Briten, bevor diese als Verwaltungsbeamte nach Indien gehen sollten. Für die Briten war Müller fast eine Art Rebell, denn er hatte eine ganz andere Sichtweise auf Indien als die meisten britischen Kolonialherren. Im Jahre 1880 brachte Müller ein Buch heraus mit dem Titel »Was kann Indien uns lehren?« Das sei für viele schon ziemlich ketzerisch gewesen, sagt Institutsleiter Sieber.
Lasst mal alle eure Vorurteile zu Hause. Ihr kommt da jetzt nicht zu den Wilden, sondern es ist ein hochgebildetes Volk, auch wenn man das vielleicht nicht auf der Straße gleich sieht. Und dann führt er die so langsam an die alten Texte daran. Und das ist halt eine Haltung, die wird hier natürlich sehr positiv wahrgenommen.
Manche werfen Max Müller Antisemitismus vor. Er hatte in seinen Studien das Sanskritwort Arya als Bezeichnung einer indogermanischen Sprachgruppe eingeführt. Doch erst später wurde dieses Wort als Synonym für die nordische Herrenrasse genutzt. Für die meisten Inder ist dieser Teil der Geschichte ohnehin kaum bekannt und spiele auch keine Rolle, sagt die Sprachstudentin Teesta Nayak. Heutzutage würden die meisten Inder wohl nicht einmal mehr die Bedeutung von Max Müller kennen, befürchtet sie.
Jetzt, wenn man auf der Straße Indiens Max Müller sagt, man nimmt das wahr als das Institution, ja? Max Müller Bhavan, das Goethe-Institut. Ob man also Max Müller kennt? Nicht sehr viele werden das kennen.
Aber dieser Name spiele eben bis heute noch eher eine Rolle als Johann Wolfgang von Goethe, dessen Werke nie in die verschiedenen indischen Sprachen übersetzt wurde.
Persönlich kenne ich sehr wenige Leute, die Goethe gelesen haben. Also wie man Goethe sagt, ja, die Aussprache ist auch schon etwas Fremdes.
Und so wird wohl auch weiterhin das Goethe-Institut in Indien das einzige bleiben, das auch diesen Namen trägt. Max Müller, Bhavan.
Goethe ist in Delhi also Müller, was aber die deutsch-indischen Beziehungen nicht weiter beschädigt. Jürgen Webermann, Deutschland ist der wichtigste europäische Handelspartner Indiens. Die derzeitige Regierung bemüht sich, sehr so war, sogar um deutsche Firmen, auch um solche, die in die sogenannten smarten Städte der Zukunft investieren sollen. Worum geht es da?
Na, im Grunde geht es darum, vernetzte Städte aufzubauen, in denen auch Mobilität, da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, ein wenig anders aussieht, als es jetzt der Fall ist. Allerdings ist noch nicht so ganz klar, wo Indien damit hin will. Ich selbst war in einer solchen Smart City, die nennt sich Gujarat International Finance Tech City. Und eigentlich war das eine große Baustelle. Da standen zwei Hochhäuser. Eigentlich sollen da mal bis zum Jahr 2020 100 solcher Wolkenkratzer stehen und man hat dort zum Beispiel eine Wasseraufbereitungsanlage, sodass das Wasser, was aus der Leitung kommt, tatsächlich trinkbar ist. Das ist in Indien sonst völlig unmöglich. Hat man dort aufgebaut, man hat eine autarke Stromversorgung aufgebaut und ähnliches. Man will dort arbeiten und leben möglich machen, dass die Leute also weniger unterwegs sind zur Arbeit und das alles eben auf höchsten modernen internationalen Standards. Allerdings in dem Fall war es so, dass von diesen zwei Bürogebäuden, die bisher schon errichtet worden sind, eines noch halbwegs leer stand. Das andere war zwar voll, aber dort waren Banker einer Staatsbank untergebracht, die die lokale Regierung mehr oder weniger genötigt hatte, dort einzuziehen. Das heißt, dieses Konzept griff auch noch nicht so wirklich. Und dort in dieser speziellen Smart City, die auch eine Vorzeige-Smart City sein soll, hat sich seitdem noch nicht richtig viel getan.
Aber die Städte dieser Erde schauen ja auch aufeinander. Wer macht was, was man nachmachen könnte und mit wem machen die das? Ist Indien als Marktplatz für deutsche Firmen interessant?
Ja, total interessant grundsätzlich, weil Indien natürlich theoretisch ein riesengroßer Markt ist. Es leben hier 1,3 Milliarden Leute. Die Mittelklasse umfasst vielleicht so 300 Millionen Menschen. Das ist natürlich ein Markt, der ja fast schon ganz Europa irgendwie entsprechen würde, allein der Mittelklasse-Markt. Und wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass es Reformen gibt, der Markt weiter geöffnet wird, dass sich hier eine wirtschaftliche Entwicklung dann auch weiter Bahn bricht, dann ist dann natürlich eine riesige Chance auch gerade für deutsche Firmen gegeben. Und deswegen stehen hier auch einige deutsche Firmen in den Startlöchern. Längst nicht so viele wie in China. Dort sind es ungefähr 5-mal so viel wie in Indien. Aber jeder will natürlich irgendwie dabei sein, wenn es hier tatsächlich mal zu einem richtig grundlegenden Aufschwung kommt. Das sind Marktchancen, die will keiner verpassen.
Diese smarten Städte, von denen indische Zukunftsplaner und nicht nur die träumen, sind klar digitalisierte Städte. Wie weit ist denn da die indische Hauptstadt? Gibt's überall ein schnelles Internet? Haben die meisten Hauptstädter inzwischen ein Smartphone?
Ja, Smartphones haben fast 300 Millionen Menschen inzwischen in Indien. Das ist eine irre hohe Zahl. Und natürlich in den Städten haben die meisten, die es sich leisten können, eben ein solches Smartphone. Es gibt ja auch Anbieter für Billig-Smartphones zum Beispiel. Es gibt ja auch inzwischen die 4G-Technologie. Allerdings müssen sich natürlich hier in Neu-Delhi und im Umkreis 20 Millionen Leute theoretisch diese Technologie teilen. Das heißt, das Netz ist nicht immer besonders schnell. Gleiches fürs Internet. Wir hier im Studio zum Beispiel haben eine Standleitung, die aber immer noch deutlich langsamer ist als das, was der normale deutsche Haushalt zu Hause hat. Und sie fällt auch häufig aus. Also gerade heute hatten wir noch einen Ausfall, weil ein Kupferdraht beschädigt war. Vor ein paar Monaten hatten wir einen Ausfall, weil ein Eichhörnchen ein Kabel angeknabbert hatte, denn die Kabel liegen hier oberirdisch. Das heißt, sind noch ganz grundlegende Probleme, mit denen man hier kämpft. Aber es ist ganz klar so, dass der Fortschritt hier natürlich auch kaum aufzuhalten ist.
Hoffen wir, dass da niemand jetzt im Augenblick die Kabel annagt, während wir verbunden sind. Und auch dann nicht annagt, wenn wir, während wir einen Abstecher aus Delhi rausmachen in den Osten des Subkontinents, und zwar zu den Bergbaugebieten. Dort werden ja nicht nur Indiens Erfolge im Kampf gegen CO2-Emissionen gemessen. Rund um die Kohlebergwerke kann man auch sehen, wie weit der Arbeitsschutz in Indien gediehen ist, was das Land zum Beispiel gegen Kinderarbeit tut. Und das ist nicht viel, wie Sandra Petersmann-Reportage zeigt.
Shivani schlurft mit rußverschmierten Flipflops in den noch dunklen Morgen hinaus. Es ist erst kurz nach fünf. Das Mädchen macht sich wie jeden Morgen mit leerem Magen auf den Weg zur Arbeit. Sie trägt einen großen Bastkorb vor sich her. Ein schwer beladener Lastwagen biegt schnaufend um die Kurve. Es geht nicht anders. Wir müssen das machen, ruft Shivani achselzuckend, bevor sie zur Seite springt. Ich arbeite in der Kohlemine, seit ich 10 Jahre alt bin. Shivani klettert in ihren Plastiksandalen die steilen Abhänge der Bergbauhalde herunter. Sie läuft mit ihrem noch leeren Bastkorb durch eine offene Kohlemine. Vorbei an riesigen Bergbaumaschinen, deren Schaufeln sich gierig in den Tagebau fressen. Ihr kommt ein Strom von Männern, Frauen und Kindern mit rußverschmierten Gesichtern entgegen, die Bastkörbe mit schweren Kohlebrocken auf ihren Köpfen balancieren. Sie lebt mit ihrer Familie in der Region Jharia, im armen, aber rohstoffreichen ostindischen Bundesstaat Jharkhand. Hier schlummern die 4 größten Kohlereserven der Welt im Boden. Am untersten Ende der Förderkette leben sogenannte illegale Kohlesammler, wie Shivani. Nach einer knappen halben Stunde Fußmarsch durch den Tagebau hat das Mädchen seinen Vater Laloram entdeckt, der mit einer Spitzhacke Kohlebrocken aus der Wand eines schmalen Grabens schlägt. Er wuchtet die Brocken in Shivanis Bastkorb und füllt ihn bis zum Rand.
Die Kohle sichert unser Überleben. Sie ernährt unsere Kinder. Die Luft hier macht krank. Aber es gibt keine andere Arbeit für Menschen wie uns.
Shivani schleppt täglich bis zu 4 Körbe aus dem Tagebau. Dann hetzt sie nach Hause und wäscht sich, um noch ein paar Stunden in die Schule zu gehen.
Ich habe mich daran gewöhnt, ohne Essen zu arbeiten. Es ist wichtig für die Familie, dass jemand meinem Vater hilft. Er schafft das nicht alleine. Mein großer Bruder hat es nicht mehr ausgehalten und ist abgehauen. Aber wenn wir Kinder unseren Eltern nicht helfen, wer soll ihnen dann helfen?
Zurück bleibt ihre hustende Mutter Sumitra Devi. Der Kohlestaub hat die hagere Frau krank gemacht.
Ich fühle mich schuldig, dass meine Tochter diese schwere Arbeit machen muss. Wenn ich gesund wäre, dann würde ich das Kind nicht arbeiten lassen. Mein Mann und ich, wir werden älter. Und ich mache mir Sorgen, dass ihr Leben hier stehen bleibt.
Shivanis Familie fackelt die Rohkohle ab, um sie in Kokskohle zu verwandeln. Die wird dann säckeweise in der Stadt verkauft, an Familien oder an Kleinbetriebe, zum Kochen und Heizen. An guten Tagen verdient die Familie 250 Rupien. Das sind umgerechnet 3,50 Euro. Davon leben Vater, Mutter, Shivani und ihre beiden jüngeren Geschwister, die vielleicht auch bald mit anpacken müssen.
Zurück nach Delhi, in die Stadt, die vielen Indern vom Land Hoffnung verspricht, wenn Bergwerke nichts mehr hergeben. Aber wo kommen die Tagelöhner dann dort unter? Der indische Autor Rana Dasgupta hat sie nachts selbst in den Astgabeln von Bäumen entdeckt. Nur die Rikscha-Fahrer, die haben es ein bisschen besser.
Rikscha-Fahrer schlafen in ihren Fahrzeugen. Diese schirmen sie ein wenig ab, sind aber auch nicht unproblematisch. Der Sitz einer Fahrradrikscha ist zwar weicher als das Pflaster, bietet aber nur Platz für den Rumpf. Die Fahrer müssen sich deshalb auf höchst skurrile Weise gymnastisch um ihre Fahrzeuge wickeln. Man sieht sie auch jetzt, die Füße durch ein Geländer gesteckt oder in Seilschlingen, die von Bäumen herabhängen. Die umherziehenden Massen bewahren ihre Habseligkeiten im Mobiliar der Stadt auf. Zu dieser Nachtzeit kann man Menschen sehen, die auf ein Gebäude klettern, um einen Sack mit Bettzeug vom Dach zu holen, auf das sie es am Morgen geworfen haben. Es gibt kaum eine Astgabel, kaum eine Betonnische, die nicht mit den Kleidern und Plastikflaschen von Delis Obdachlosen vollgestopft ist. Kleidersäcke hängen von jedem Vorsprung an jeder Mauer. Planen und Bambusstangen von abgerissenen Anbauten sind in Baumwipfeln befestigt, Bestandteile neuer Gebäude. Dass die äußeren Oberflächen der Stadt als riesiges Schlafzimmer, Bad und Klosett für die Hunderttausenden dienen, die ohne Dach über dem Kopf in ihr leben, lässt die Straßen heruntergekommen wirken. Doch diese ausgefransten Ränder, an Mauern befestigte Pappe mit den Abdrücken derer, die sich im Schlaf an sie lehnen, zusammengerollter Bindfaden an Nägeln, zum Lüften über einen Zaun gehängte Decken, gehören noch zu den pittoreskeren Aspekten dieser wimmelnden Straßen. Denn was diejenigen anrichten, die diese Stadt regieren, ist genauso stümperhaft und noch viel trauriger.
Das ist ein scharfer Satz, mit dem der Schriftsteller Rana Das Gupta diese Passage aus seinem Roman Delhi beendet. Als stümperhaft und traurig kritisiert er die Beamten, die Delhi regieren. Jürgen Webermann, welche Erfahrungen haben Sie denn mit indischer Bürokratie gemacht?
Naja, um es positiv zu formulieren, würde ich sagen, dass ich in den 4 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, eigentlich mit jedem Jahr positivere Erfahrungen gemacht habe. Das liegt auch daran, dass man jetzt viel mehr zum Beispiel online beantragen kann und das läuft dann auch sogar relativ einfach. Aber klar, aus deutscher Sicht ist das hier immer noch ein bürokratischer Moloch. Also wenn man jetzt eine deutsche Unternehmensverwaltung mal fragen würde, auch die unsrige, wie einfach ist es, ein Büro in Neu-Delhi zu betreiben, dann sagen die, das ist eine maximale Bürokratie, die richtig, richtig viel, viel Zeit frisst. Mein lustigstes Erlebnis war eigentlich das mit meinem Sohn, der hier geboren wurde. Der brauchte eine Geburtsurkunde, die kam nach 2 Wochen. Dann kam noch die deutsche Bürokratie ins Spiel, denn die Deutschen prüfen dann, ob eine Leihmutterschaft vorliegt oder nicht. Das dauert und dauert und dauert. Und nach 2,5 Monaten und viel Geld übrigens für die Deutschen dann, gab es dann einen deutschen Pass. Und dann mussten wir ein Visum beantragen. Und dann musste der Kleine seine erste Strafe zahlen, weil er sich tatsächlich illegal im Land aufgehalten hat. Es gibt noch ein altes Gesetz, Jahrzehnte alt, das besagt, dass Kinder von Ausländern, die hier geboren werden, sofort nach 10 Tagen ein Visum haben müssen, was völlig unmöglich ist. Also mussten wir die Strafe bezahlen. Das ist vielleicht ein amüsantes Beispiel, wie indische Bürokratie dann auch im Zusammenspiel mit ausländischer funktionieren kann.
Und wie wird man in Indien ein erfolgreicher Politiker? Vor wenigen Tagen wurde einer aus der Kaste der unberührbaren Präsident, also aus der niedrigsten Kaste, das war doch eine kleine Sensation, oder?
Naja, das hat zumindest einige Schlagzeilen dann auch hier gemacht in Indien. Der Hintergrund war der, dass der Präsident wie bei uns eigentlich keine wirkliche Macht hat, aber die Regierung natürlich eine bestimmte Wählergruppe ansprechen wollte. Und das ist die Wählergruppe der früher Unberührbaren. Dalits heißen sie heute, das sind immerhin 200 Millionen Menschen. Und da muss natürlich die Politik drauf Rücksicht nehmen. Das ist eine wirklich auch mächtige Wählergruppe. Es gibt hier außerhalb von Delhi den größten indischen Bundesstaat, Uttar Pradesh heißt. Da leben auch mehr als 200 Millionen Menschen. Und da war die Landesregierung tatsächlich geführt von einer Dalit sehr, sehr lange, weil in diesem Staat eben besonders viele Dalits leben. Und man muss, wenn man eben erfolgreich sein will, muss man halt die Wählergruppen alle gezielt ansprechen. Seien es die muslimische Minderheit, die Dalit-Minderheit, gewisse Kasten ansprechen. Man muss viel, viel Arbeit on the ground machen sozusagen. Man muss viel Basisarbeit erledigen. Und das kann dann auch dazu führen, dass man in Dörfern Flaschen Whisky oder Ähnliches verteilt, also ganz profan, um sich eben Wählerstimmen zu nutzen, zu sichern.
Man braucht sicher die Schlagkraft einer Partei, wie bei uns auch, Leute, die einen unterstützen. Wie sehr aber auch religiöse Gruppen, also Hindu oder Moslems, die einen Politiker dann erfolgreich machen oder ihn zumindest in einem Wahlkampf unterstützen. Wie geht das in Indien?
Naja, im Moment ist es ja so, dass das Land regiert wird von einer sogenannten hindu-nationalistischen Partei. Die Grundlage ist die, dass diese Partei davon ausgeht, dass hier 80% der Menschen Hindus sind. Das ist die Mehrheit und man soll sich gefälligst nach der Mehrheit richten und nicht zu viel Rücksicht auf die Minderheiten nehmen. Und dann kann man natürlich sehr populistisch vorgehen. Das tut die Regierung auch derzeit. Und so sichert sie sich natürlich dann auch.
Oh. Jetzt ist unsere Leitung erstmal zusammengebrochen. Wir versuchen es nochmal und gönnen uns ein paar Takte kurz Musik und wählen währenddessen unseren Kollegen Jürgen Webermann in Delhi nochmal an. So schnell kann es gehen. Hier ist wieder unser Kollege Jürgen Webermann in Delhi. Fällt halt auch mal aus. So ist das, wenn man auf dem indischen Subkontinent arbeitet. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie sehr man die Unterstützung religiöser Gruppen braucht oder zum Beispiel die Unterstützung von Frauengruppen in der indischen Politik. Ist das wie bei uns? Wer da am meisten hinter sich versammeln kann, der hat auch die besten Wahlchancen?
Naja, was Frauengruppen angeht, ist es leider noch nicht so. Das ist noch eine sehr männerdominierte Gesellschaft Indien und das spiegelt sich natürlich auch in der Politik wieder. Man hatte natürlich mal eine Premierministerin wie Indira Gandhi, eine sehr starke Frau, aber die kam eher an die Macht, weil ihre Familie eben so prominent war. Der Staatsgründer war ihr Vater und dementsprechend gibt es hier immer Familienclans, die sozusagen die Macht dann weitertragen. In dem Fall war das auch so. Was Frauengruppen in der Politik angeht, da hat Indien in der Tat noch einen wirklich, wirklich sehr, sehr langen Weg zurückzulegen. Da steht man allenfalls vielleicht gerade mal am Anfang. Also wenn man mal ins Parlament geht hier in Neu-Delhi, das ist ein Riesenerlebnis, trifft man fast nur Männer, ehrlich gesagt.
Aber vielleicht ist ja eine Art von Karriere auch, indische Politiker als Frau zu unterstützen. Und zwar dann, wenn man sich in digitalen Netzwerken bewegen kann. Ihre Kollegin Silke Dietrich hat eine von diesen indischen Frauen getroffen, die die Power von Social Media und was sie für die Politik bedeuten, sehr genau begriffen hat.
Auf der Dachterrasse eines schicken Cafés in Neu-Delhi. Sadhavi Khosla passt so gar nicht in das Klischee eines möglichen IT-Nerds. Ihre unechten Fingernägel schimmern in einem knalligen Pink. Als Businessfrau trägt sie ein stylisches Outfit. 2 Jahre lang hat sie die BJP, die jetzige Regierungspartei in Indien, dabei unterstützt, online für die Ideen des Premierministers mobil zu machen.
At that particular time, Modi used to follow.
Als ich anfing, war das schon echt ein dickes Ding für mich. Der Premierminister ist nur wenigen 100 Menschen auf Twitter gefolgt. Plötzlich war ich eine davon. Das hat Sadhavi Khosla imponiert. Sie hatte die Hoffnung, der neue Premier würde die Wirtschaft und damit ihr Land nach vorne bringen und wollte ihn unbedingt dabei unterstützen. Als die Partei dann mit einer großen Mehrheit an die Macht kam, wurden die Mitarbeiter der Social Media Armee arrogant. Alle, die eine andere Meinung hatten als die Partei, haben sie fortan getrollt. Armee, das klingt martialisch. Tatsächlich aber nennt die demokratische Regierung ihre Unterstützer im Netz Cyberkrieger. Arvind Gupta, der Leiter des Technologieteams der demokratischen Regierungspartei BJP, hält das Wort Krieger für einen absolut legitimen Ausdruck.
Cyber Warriors is a term that
wir wollen damit unsere freiwilligen Helfer im Netz motivieren und ihnen sagen, dass ihre Arbeit genauso wichtig ist wie die der Menschen, die von Tür zu Tür gehen. Ich denke, jeder erkennt doch an, wie wichtig eine Unterstützerbasis in den sozialen Netzwerken ist. So simpel ist das.
Die Wortwahl der Regierungspartei ist rau. Ein Sportminister hat Journalisten als stinkende Hunde bezeichnet. Journalisten nennt der Verteidigungsminister Presse-Tuierte. Dazu zählt nach Meinung vieler Regierungsparteieinhänger auch Swati Chaturvedi. Neben ihren politischen Artikeln hat sie ein Buch geschrieben über die geheime Welt der digitalen Armee der indischen Regierungspartei. Danach sei sie mit Hassbotschaften bombardiert worden, erzählt die Autorin. Ich bin aufgewacht und hatte Drohungen auf meinem Handy, dass sie mich vergewaltigen würden. Sie haben mich Prostituierte genannt und darüber geschrieben, wie geil die letzte Nacht mit mir gewesen sei. Mit Hilfe der Polizei hat sie die IP-Adresse einer der Trolle ausfindig gemacht. Die Polizei hat bis heute nichts gegen den Mann unternommen und habe ihr unter der Hand gesagt, dass er ein Parteimitglied sei. Warum auch sonst, sagt sie, gehen sie nicht gegen ihn vor.
So clearly there is a link to the ruling party, otherwise why would they protect him?
Die indische Regierungspartei BJP ist eine nationale hinduistische Partei. Sie hat unter anderem wieder eingeführt, dass vor jedem Kinofilm die Nationalhymne läuft. Menschen, die die Regierung kritisieren, werden schnell als antinational stigmatisiert. Einer der berühmtesten Bollywood-Schauspieler, Aamir Khan, hatte in einem Interview gesagt, dass Indien immer intoleranter gegenüber Minderheiten werde. Er ist Muslim. Im Netz wurde eine Kampagne gegen ihn gestartet. Menschen sollten seine Filme boykottieren. Das war der Zeitpunkt, an dem Sadavi Khosla ausgestiegen ist.
Yeah, I'm a crazy Khan lover. I know, I am.
Er war schon immer mein Held, seit meiner Jugend. Auf einmal sollen diese Schauspieler keine Stars mehr sein, sondern einfach nur Muslime und somit Terrorsympathisanten.
They've been demeaned to that they are terrorists. They are terrorist sympathizers.
Aamir Khan war der Markenträger des wichtigen indischen Online-Portals von Snapdeal, eine Art eBay hier in Indien. Die Firma hat so viele Mails und Nachrichten erhalten, auch von zahlreichen Mitgliedern der Regierungspartei, dass sie den Vertrag mit dem Bollywood-Schauspieler gekündigt hat. Eine gezielte Kampagne der Partei? Auf keinen Fall, sagt Arvind Gupta.
Nothing could be far from the truth.
Solche Aussagen sind fern der Wahrheit. Das ist eine Unterstellung von Leuten, wir haben niemanden getrollt. Wir waren gegen die Aussage des Schauspielers. Zahlreiche Menschen haben sich dagegen ausgesprochen, aber als Privatpersonen.
And I've supported that campaign individually.
Der indische Verteidigungsminister allerdings sagt was anderes. Auch wenn er keine Namen nennt, war er wohl so stolz auf diese Aktion, dass er freimütig darüber bei einer Versammlung sprach.
Wir haben ein Team, das daran gearbeitet hat. Sie haben die Leute dazu gebracht, dass Menschen all ihre Bestellungen wieder haben zurückgehen lassen. Auch die Firma musste ihre Lektion lernen und die Werbung mit dem Schauspieler entfernen.
Gibt die Partei denn ihren zahlreichen freiwilligen Unterstützern vor, was sie schreiben sollen? Arvind Gupta von der BJP verneint das.
When people say this is, you know, organize this, organize that, I think there is less truth in that.
Wenn Leute sagen, das sei alles organisiert, dann stimmt das nicht. Social Media verändert die bisherigen Spielregeln und es herrscht pure Demokratie darin, wie Informationen geteilt werden und wie sie konsumiert werden.
Sadavi Khosla, die einst eine Cyberkriegerin der Regierungspartei war, erzählt was anderes.
So there used to be a guy who used to be our daily.
Ein bezahlter Mitarbeiter der Partei hat uns täglich per WhatsApp mitgeteilt, was wir schreiben oder was wir teilen sollen und welche Hashtags wir nutzen sollten.
What kind of hashtags will be used?
Die Regierungspartei wirft ihr jetzt vor, sie arbeite für die Opposition und würde daher diese Lügen verbreiten. Es liege normal in der Natur der sozialen Medien, dass man diese demokratischen Netzwerke nicht beeinflussen könne, sagt mir der Leiter der Technologieabteilung. Während die BJP die neue Demokratie in den sozialen Netzwerken preist, befürchtet Swati Chaturvedi, dass die bisherige indische Demokratie von der Regierungspartei mit Füßen getreten werde.
Why do you need to have warriors?
Warum schon braucht man Krieger in einer Demokratie? Was machen diese Krieger? Sie attackieren indische Bürger. Was denn sonst?
What are these warriors doing? They're attacking citizens, your own citizens.
Und das ist in Indien nicht anders als beispielsweise in Russland, in China oder in den USA. Sie hören H2, der Tag auf Weltreise in Delhi. In diesen Tagen rüstet sich Indien für die Erinnerung an ein ebenso glückliches wie tragisches Moment in seiner Geschichte, nämlich die Erlangung der Unabhängigkeit von Großbritannien am 15. August 1947 und die anschließende Teilung des Landes. Jürgen Webermann, 70 Jahre ist das her. Wie blutig war die Teilung dieses Landes?
Na, die Teilung war so blutig, dass sie sich wirklich ins kollektive Bewusstsein von Indern und Pakistanern regelrecht reingefressen hat. Bis zu 1 Million Menschen sind damals gestorben. 20 Millionen Menschen haben Haus und Hof verlassen, um ins jeweils andere Land zu kommen. Der Hintergrund war, dass sich Hindus und Muslime nicht so richtig einig darüber werden konnten, in einem gemeinsamen Staat zu leben. Dann haben die Briten beschlossen, auf Druck der muslimischen Fraktionen zu sagen, wir teilen den Kontinent, den Subkontinent auf in einen mehrheitlich muslimischen und einen mehrheitlich hinduistischen Teil. Und so sind eben Indien und Pakistan entstanden seinerzeit. Und natürlich war die Grenzziehung teilweise eben, ich sag mal, sehr willkürlich. Da war jemand, ein Brite, beschäftigt, der war Jurist, hatte keine Ahnung vom Subkontinent, aber dachte sich, ich ziehe die Grenzen eben so, wie gerade der Zensus, die Bevölkerungszählung es hergibt. Und dadurch wurden viele Staaten, viele Städte, viele Dörfer geteilt und viele offene Rechnungen wurden dann noch beglichen. Es war wirklich ein extrem blutiges Ereignis.
Waren Sie mal an der Grenze zwischen Pakistan und Indien während der vergangenen 4 Jahre? Ist das ein gefährlicher Ort?
Gefährlich würde ich sagen, ist er nur im Kaschmir, einer dieser geteilten Staaten und ein sehr umstrittener Ort, weil von beiden beansprucht. Dort kommt es immer wieder zu Schießereien. Da kommt man als Journalist auch gar nicht hin an die Grenze, weil das ist eine der hochmilitarisiertesten Zonen der Welt. Es gibt einen Grenzübergang, da bin ich öfters rüber auf Reisen nach Pakistan. Das war ein echtes Erlebnis. Und vor allem abends ist das ein großes Erlebnis. Im Niemandsland zwischen Stacheldrähten, zwischen Maschinengewehrnestern und vielen, vielen Soldaten, da gibt es 2 Arenen, die sich dann füllen mit Menschen und dann wird da eine Grenzschließungsparade abgehalten von Soldaten in so einer Art Pfauenkostüm. Das verwandelt sich dann in ein Volksfest und auf beiden Seiten passiert exakt das Gleiche. Das heißt, Inder und Pakistaner stimmen sich auf die Sekunde ab in der Choreografie dessen, was sie da tun, angefeuert von ihren eigenen Leuten. Ich würde sagen, es ist fast der bizarrste Grenzübergang, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Dieser Massenexodus von indischen Muslimen in den neu gegründeten Staat Pakistan, die Massaker auch zwischen Hindus und Moslems, ist das eine Tragödie, mit der sich Indien heute zum 70. Jahrestag dieser Vorgänge auseinandersetzt? Es war ja immerhin eine der größten Tragödien des 20. Jahrhunderts.
Also auseinandersetzen definitiv und das auch sehr intensiv. Viele Zeitzeugen kommen dieser Tage zu Wort, nicht nur in Indien, auch auf der anderen Seite in Pakistan. Die Frage ist, arbeitet man seine Geschichte kritisch auf, so wie wir das in Deutschland gewohnt sind? Das würde ich jetzt mal verneinen. Da wird dann eher in alten Stereotypen gedacht. Auch die Geschichtsbücher sind eher in Stereotypen geschrieben, dass also im Grunde Pakistan das große Feindbild ist und Indien eben das freie Land, indem man säkular ohne eben Gängelung durch den Staat oder die Armee frei leben kann und ähnliches. Da wird eigentlich so in alten Mustern gedacht und die werden auch jeden Tag eigentlich in den Zeitungen bedient. Also eine kritische Aufarbeitung des eigenen Tuns von damals, dass eben man auch Opfer verursacht hat beispielsweise, das findet eigentlich eher wenig statt, nur in wirklich einigen Medien, aber das sind nicht die Massenmedien.
Aber noch leben ja Zeitzeugen dieser Spaltung des Landes 1947. Sie haben auch Überlebende getroffen. Was haben die Ihnen erzählt?
Ja, die haben viel erzählt von ihrer Flucht selbst. Einige sind dann auch, hatten dann tatsächlich Tränen in den Augen. Eine Familie im Kaschmir erzählte mir von der Teilung der eigenen Familie, weil eine Schwester nach Pakistan übergesiedelt ist später und man hatte keine Chance mehr, sich regelmäßig zu treffen. Die hat dann die Beerdigung des Vaters und der Mutter verpasst, weil es keine Visa mehr gab, beispielsweise. Einige hatten richtig bittere Erinnerungen. Einer sagte mir, das war allerdings ein Pakistaner, wir haben uns schon immer gehasst. Auf indischer Seite hört man ähnliche Stimmen. Es gibt aber auch diejenigen, die milde sprechen und sagen, wir verstehen gar nicht, wie das passieren konnte. Wir haben als Kinder doch eigentlich so friedlich miteinander gespielt, nebeneinander gelebt und Religion spielte da eigentlich gar keine Rolle. Deswegen ist uns völlig unverständlich, wie das passieren konnte, denn Pakistaner sind eigentlich unsere Brüder, mehr oder weniger. Aber das ist natürlich nicht die Mehrheitsmeinung.
Aber es wird ein Museum eingeweiht, wie ich gelesen habe, was an diese Tragödie erinnert?
Es erinnert an die Tragödie, aber eben mehr auch nicht. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie die Versöhnung mit Pakistan, mit den Muslimen dort in Pakistan voranzutreiben oder ähnliches. Aber die museale Kultur ist hier nicht so stark verbreitet in Indien. Deswegen ist das in der Tat etwas Neues und auch etwas sehr Beeindruckendes, weil man eben dort sehr viel Persönliches findet und eben die Geschichte dort sehr persönlich auflebt.
Die Tragödie der Teilung Indiens gehört auch zur Geschichte Großbritanniens. Indien war nämlich Teil des britischen Weltreichs. Und als es unabhängig wurde, verschwand auch das Empire für immer. Die Briten hatten Indien geradezu fluchtartig 1947 verlassen. Nicht verschwunden ist hingegen der berühmte indische Diamant Koh-i-Noor. Man weiß, wo er funkelt, nämlich auf den britischen Kronjuwelen in London. Jetzt gibt es aber Menschen in Pakistan wie auch in Indien, die hätten den Stein gerne zurück, besonders gerne im 70. Jahr der Unabhängigkeit.
Lahore in Pakistan. Geoffrey Iqbal empfängt in seinem Bungalow in exquisiter Lage mitten in der Stadt. Iqbal ist Künstler. Er hat sogar in der berühmten Tate Gallery in London ausgestellt. Königin Elisabeth II. Ist persönlich zu einer seiner Vernissagen gekommen. Aber Iqbal ist auch Rechtsanwalt. Und vor dem Hohen Gericht in Lahore kämpft er derzeit einen, wie er findet, Kampf ums nationale historische Erbe. Iqbal fordert den legendären Diamanten Koh-i-Noor zurück, der heute Teil der britischen Kronjuwelen und im Tower in London zu besichtigen ist.
This diamond, I respectfully maintain,
dieser Diamant wurde von den Briten, von der britischen Ostindien-Gesellschaft, gewaltsam genommen. Die Leute, die den Stein aus Lahore geraubt haben, sollten nachträglich verurteilt werden. Und zwar vom Hohen Gericht hier in Lahore.
Iqbal will, dass das Hohe Gericht außerdem die britische Königin auffordert, den Koh-i-Noor an Pakistan zurückzugeben. Seit 50 Jahren kämpft er nun schon um den Diamanten. Iqbal ist besessen, genauso wie die einstigen Träger des Edelsteins. Iqbal hat nach eigenen Angaben 786 Briefe an die pakistanischen Behörden und an die Königin geschrieben.
I received two letters in detail from the Queen.
Zweimal hat die Königin geantwortet. Das war in den 60er Jahren. Jetzt hat sie wahrscheinlich zu viel zu tun und keine Zeit mehr zu antworten. Damals schrieb sie, dass sie sich gut daran erinnere, dass wir uns auf einer Ausstellungseröffnung getroffen haben. Das fand ich erstaunlich.
Aber in der Diamantenfrage ist Iqbal nicht weitergekommen. Kein Wort der Königin über den Koh-i-Noor. Seine Petition vor dem Hohen Gericht kommt nicht voran. Iqbal argumentiert, dass Pakistan die Rechtsnachfolgerin des alten Königreichs Punjab sei, dass der König von Punjab im 19. Jahrhundert den Koh-i-Noor einem afghanischen Herrscher abgepresst hatte, das tut Iqbal als unbewiesenes Gerücht ab. Er weiß, dass auch aus Kabul in den 90er Jahren Ansprüche angemeldet wurden von den afghanischen Taliban.
Well, those who believe the Koh-i-Noor should be returned, Rakesh Sinha, Professor.
It's hard to believe the Koh-i-Noor diamond has become not just a prominent.
Am lautesten aber tobt die Debatte um den Koh-i-Noor in Indien. Der Diamant sei indisches Eigentum, erklärte die indische Regierung zuletzt im Herbst vergangenen Jahres. Srinivas Reddy, ein Archäologe, findet, dass der Koh-i-Noor konkret nach Südindien in den Bundesstaat Andhra Pradesh gehört. Denn dort sei er einst gefunden worden.
The best claim is the Andhra Pradesh state.
Der Stein kommt aus Andhra Pradesh, das sagen die meisten Quellen. Obwohl der Koh-i-Noor seit 1380 so oft die Besitzer gewechselt hat, haben wir den größten Anspruch. Das würde die Menschen hier stolz machen, jeden Einzelnen, der hier geboren wurde.
The self-esteem of every man who is born on the Andhra land.
Aber so richtig glaubt niemand daran, dass Großbritannien den sagenumwobenen Diamanten jemals zurückgeben wird.
Jürgen Webermann, und jetzt verlässt Großbritannien auch noch die EU. Es verliert also weiter Gewicht in der Welt, wie schon nach dem Verlust von Indien. Kommentieren eigentlich indische Politiker den Brexit mit Häme?
Nein, mit Häme würde ich nicht sagen, eher mit Besorgnis, denn das liegt auch daran, dass viele Inder in Großbritannien auch leben und arbeiten und natürlich der Brexit dann auch für sie Konsequenzen hätte. Und natürlich macht man sich hier auch Gedanken darüber, wie man künftig mit Großbritannien als Handelspartner beispielsweise umgehen will. Das sind eigentlich eher sehr, sehr praktische Fragen, die man sich hier stellt. Häme kommt da weniger auf. Allerdings ist es tatsächlich so, dass natürlich national Nationalstolz im Verhältnis zu Großbritannien immer wieder eine Rolle spielt. Also es ist immer noch eine große Diskussion im Gange darüber, ob die Briten Indien überhaupt etwas Gutes getan haben in der 200 Jahre währenden Herrschaft oder ob sie das Land tatsächlich wirklich ausgeplündert haben nach allen Regeln der Kunst. Und diese Diskussionen sind immer noch sehr, sehr lebendig, wie sie hier geführt werden. Und es gibt immer so ein bisschen so einen Widerspruch in dem, wie man Großbritannien und den Westen allgemein betrachtet. Natürlich auf der einen Seite schauen viele Inder nach Westen, weil sie denken, dort geht es uns wirtschaftlich gut und dort ist natürlich auch eine Karriere möglich und der Lebensstil ist natürlich sehr offen und liberal, was in Indien nicht immer der Fall ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Dinge, die mit der Kolonialgeschichte zusammenhängen, die halt dann auch mal die Wut entfacht halt auf gerade auch die Ex-Kolonialmacht Großbritannien. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das Verhältnis doch ein sehr, sehr rationales geworden.
Und wie viel England steckt heute noch in Indien, von der englischen Sprache mal abgesehen?
Oh, ich würde sagen, sehr viel. Also viele Gesetze, von denen wir ja schon einige absurde besprochen haben, kommen zum Teil noch aus der Kolonialzeit. Und es ist definitiv so, dass der Volkssport hier in Indien, das ist Cricket, natürlich von den Engländern eingeführt wurde. Cricket treibt die Inder ungefähr so in den Wahnsinn, wie es bei uns mit Fußball der Fall ist. Das ist schon, würde ich sagen, das sichtbarste Erbe, was man hier immer wieder sieht. Es gibt auch eine Clubkultur zum Beispiel, dass diejenigen, die sich leisten können, in Clubs einkaufen, in denen man sich dann abends auf ein Glas Whisky trifft und dann einen zusammen trinkt und vielleicht ein paar Geschäfte bespricht oder ähnliches. Das würde ich sagen, ist auch very British und hier in Indien immer noch sehr lebendig.
Jürgen Webermann, besten Dank für Ihre Zeit. Das war der Tag heute in Delhi. Morgen sind wir in Moskau. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.